MDR Kultur. Glaubenssachen.
Von heiliger Wut und gerechtem Zorn. Über eine uralte Kraft zwischen Zerstörung und Wandel. Eine Sendung von Stefan Lüttich.
Aktuell spielt sie vielerorts eine große Rolle. Dabei ist die Wut als gesellschaftliches Phänomen keineswegs neu. 2010 kürte die Gesellschaft für deutsche Sprache Wutbürger zum Wort des Jahres. Gemeint war ein neuer Typ politisch aufgebrachter Menschen. Empört, lautstark und oft sehr emotional. Damals stand vor allem der Protest gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 im Fokus. Doch dahinter schwang mehr mit. Ein wachsendes Gefühl, übergangen zu werden. Keinen Einfluss mehr zu haben auf Entscheidungen, die den eigenen Alltag betreffen. Bürgerinnen und Bürger erhoben ihre Stimme. Nicht als leiser Zweifel, sondern als lauter Zorn. Die Welle der Empörung ist also bis heute nicht verebbt. Ob Klimakrise, Corona-Pandemie, Migration, soziale Ungleichheit oder politischer Extremismus. Immer wieder bricht sie auf, die Wut. Sie treibt Menschen auf die Straße, formuliert Petitionen, eskaliert in gewaltsamen Aktionen, lodert in sozialen Netzwerken. Sie kann verletzen, spalten, radikalisieren, aber auch mobilisieren, verändern, erneuern und manchmal beides zugleich. Der Essayist Bernd Stegemann spricht in diesem Zusammenhang von einer Wutkultur, die er aber ausdrücklich nicht nur negativ verstanden wissen möchte.
Die Überlebensfähigkeit einer Zivilisation hängt davon ab, ob ihre wuthemmende Kultur mit den Anlässen der Wut einen Ausgleich findet. Schränkt sie die Wut zu sehr ein, so ersticken die Menschen an den Zwängen und die gesellschaftliche Entwicklung stagniert. Die Balance zu finden zwischen einer gelähmten Gesellschaft und einer Welt in permanentem Aufruhr ist die Aufgabe der Wutkultur. In jeder Epoche ist sie dabei vor gänzlich neue Herausforderungen gestellt.
Die ambivalente Emotion von Wut und Zorn hat eine lange Geschichte. Die Ilias des Homer, einer der bis heute zentralen Texte der klassischen Antike, beginnt mit genau diesem Gefühl. Entstanden vermutlich im 8. Jahrhundert vor Christus, erzählt das Epos von den letzten Wochen des Trojanischen Krieges. Gleich im ersten Vers ruft der Dichter die Muse an, vom Zorn des Achilleus zu singen. Dieser entflammt, als Agamemnon ihm seine Lieblingssklavin raubt. Sein Zorn bewegt Achill zum Rückzug aus dem Kampf und bringt damit das griechische Heer in arge Bedrängnis. Die Wut wird zum Motor der Handlung, stürzt schließlich Freund und Feind ins Unglück und bestimmt den Lauf des Krieges. Es überrascht daher kaum, wenn der Zorn auch in der antiken Philosophie eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Vor allem Aristoteles beschäftigt sich in seinen ethischen Schriften mit dieser starken Emotion. Sie entstehe aus einer wirklich erlittenen oder doch als solcher empfundenen Verletzung der eigenen Person. Zorn gilt ihm deshalb als eine Art moralischer Seismograph. Zeige an, wenn jemandem Unrecht geschieht und könne sogar zur Tugend werden, aber nur, wenn sie das rechte Maß findet. Aristoteles rückt den Zorn in seinen Schriften oft in die begriffliche Nähe zum griechischen Wort Thymos, das auch Mut, Entschlossenheit und die Bereitschaft zum Handeln bezeichnen kann. Deshalb ist es eher positiv geprägt. Entscheidend ist für Aristoteles, die Mitte zwischen Gleichgültigkeit und maßlosem Zornausbruch zu finden.
Wer sich, wo es berechtigt ist, über Vorkommnisse und Menschen zornig erregt, und zwar in der richtigen Weise, zur rechten Zeit und nicht länger als angebracht, der findet allgemeine Anerkennung. Denn der vornehm ruhige Mensch neigt doch dazu, dem Zorn nur eben in jener bestimmten Weise und bei jenen bestimmten Anlässen und für jene bestimmte Dauer Raum zu geben, wie die richtige Planung es gebietet.
Ganz anders die Stoiker. Sie sehen im Zorn immer eine gefährliche Leidenschaft, der man nur durch strenge Selbstbeherrschung entkommen könne. Drastisch formuliert diese ablehnende Haltung der römische Philosoph Seneca. Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus bezeichnet er den Zorn als Brevis Insania. Eine solche kurze Verrücktheit oder Geistesstörung sei niemals gerechtfertigt. weil sie die für das stoische Denken so wichtige Vernunft außer Kraft setze und zu unüberlegten Handlungen führe. Zwischen diesen gegensätzlichen philosophischen Positionen tut sich ein uraltes Spannungsfeld auf. Ist Wut ein notwendiger Antrieb zur Gerechtigkeit oder eine zerstörerische Kraft, die gezähmt werden muss? Vor dem Hintergrund dieser sehr differenzierten Betrachtung in der klassischen Antike ist es paradox, dass Wut und Zorn in der christlichen Tradition eine so negative Färbung bekommen haben, wenigstens auf den ersten Blick. Seit dem frühen Mittelalter wird der Zorn zu den sogenannten sieben Todsünden gezählt. Theologen und Prediger haben mit diesem Lasterkatalog ein Ordnungssystem geschaffen, das bis heute nachwirkt. Auch bei Dichtern, Künstlern und Regisseuren der Gegenwart hat es seine Spuren hinterlassen. Gemeint sind mit den Todsünden innere Haltungen, die den Menschen von Gott trennen und sein Seelenheil gefährden können, weil sie nicht nur einzelne Handlungen betreffen, sondern die ganze Lebensführung vergiften. Zorn steht hier nicht mehr für gerechte Empörung, sondern für maßlose, unkontrollierte Erregung, die leicht in Gewalt, Hass und Vergeltung umschlägt. Die moralische Bewertung spiegelt sich schon in der Ikonografie der mittelalterlichen Kunst wider. Der Zorn wird in Bildwerken und Buchmalereien als reißender Wolf, tollwütiger Hund oder wütender Mensch dargestellt, der Höllenqualen erleidet. Flammen, verzerrte Gesichter oder aggressive Gesten visualisieren die zerstörerische Kraft des Zorns und mahnen die Betrachtenden zur Vorsicht und Selbstbeherrschung. Während die mittelalterlichen Lasterkataloge und ihre Rezeptionsgeschichte den Zorn bis in die Gegenwart fast ausschließlich als sündhafte, zerstörerische Kraft präsentieren, zeigt ein Blick in die Bibel ein weitaus differenzierteres Bild. Mit ihren zahlreichen Gleichnissen und anschaulichen Erzählungen ist die Bibel ein Buch des Lebens. Deshalb spielen in ihr alle menschlichen Gefühlsregungen eine wichtige Rolle und damit natürlich auch Wut und Zorn, die in konkreten Situationen durchaus auch als positiv und gottgefällig dargestellt werden. Es kommt wie so häufig auf den Einzelfall an. Nahezu alle biblischen Bücher berichten von Menschen, die zu Recht, manchmal auch zu Unrecht, in Zorn geraten. Mose zerbricht die Steintafeln mit den 10 Geboten, als er das Volk Israel beim Tanz um das goldene Kalb ertappt und zeigt damit seine heilige Empörung über den Verrat am gerade geschlossenen Gottesbund. Elia tritt den 450 Baal-Propheten auf dem Berg Karmel entgegen, verhöhnt sie und fordert sie zum Gottesurteil heraus. Sein Zorn offenbart den leidenschaftlichen Eifer für den Gott Israels und die klare Ablehnung fremder Kulte. Ganz anders bei König Saul. Aus verletzter Eitelkeit schleudert er bei verschiedenen Gelegenheiten seinen Speer nach David, weil das Volk den jungen Krieger höher ehrt als ihn selbst. Hier entlädt sich blinde Wut, die aus Neid und Eifersucht töten will. Jesus schließlich fertigt eine Geißel aus Stricken und vertreibt die Händler aus dem Vorhof des Tempels. Sein heiliger Zorn richtet sich dabei nicht zuerst gegen diese Störenfriede, sondern gegen die Entweihung des Heiligtums. Menschliche Wut hat in der Bibel aber nicht nur andere Menschen zum Ziel, sie kann sich auch gegen Gott selbst richten. Schon im ersten Buch der Bibel zeigt sich das bei Kain. Er fühlt sich ungerecht behandelt, weil Gott seine Gabe nicht annimmt, während das Opfer seines Bruders Abel akzeptiert wird. Aus dieser Zurückweisung erwächst Zorn. Ein tiefes Gefühl von Frustration, Eifersucht und Verletzung mit den bekannten tragischen Konsequenzen. Ein anderes Beispiel findet sich bei Jona. Das gleichnamige biblische Buch erzählt, wie der Prophet von Gott beauftragt wird, der verdorbenen Stadt Ninive Umkehr zu predigen. Nachdem die Menschen von Ninive Buße tun, verschont Gott die Stadt und zeigt ihnen seine Barmherzigkeit. Anstatt Erleichterung zu empfinden, wird Jona zornig.
Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdroß Jona sehr. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst?
Jonas Zorn ist Ausdruck eines inneren Konflikts. Er empfindet Gottes Barmherzigkeit als Ungerechtigkeit und protestiert. Aber Gott zeigt Jona in der Folge auf anschauliche Weise, worum es geht. Er lässt eine Pflanze wachsen, die Jona angenehmen Schatten spendet. Unmittelbar danach lässt er sie wieder eingehen. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit stehen in einem geheimnisvollen Spannungsverhältnis. Wie die Pflanze erblüht und dann plötzlich verdorrt, können göttliche Fürsorge und göttlicher Zorn unerwartet ineinandergreifen und unsere eigenen Vorstellungen von Gerechtigkeit in Frage stellen. Denn auch Gott kann zornig werden. In der jüdischen Bibel spiegeln sich kulturelle und religiöse Vorstellungen, die im alten Orient weit verbreitet waren. Unheil, Katastrophen, kurz, das Leiden der Menschen wurde oft als Ausdruck göttlicher Reaktion auf moralisches Versagen oder den Bruch von Bund und Ordnung gedeutet. Besonders deutlich wird dies in den Psalmen und vor allem in den Prophetenbüchern. Bedrückend wirken zum Beispiel die Klagelieder Jeremias. Diese Texte nehmen die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus in den Blick. Sie schildern Verzweiflung, Not und das Gefühl des Verlassenseins, das Israel angesichts von Gewalt, Hunger und Plünderung erfasst. Nach Deutung der biblischen Autoren steht hinter den Katastrophen der Zorn Gottes über ein Volk, das sich von ihm abgewandt hat.
Ach, wie hat der Herr die Tochter Zion mit seinem Zorn überschüttet! Er hat die Herrlichkeit Israels vom Himmel auf die Erde geworfen. Er hat nicht gedacht an seinen Fußschemel am Tage seines Zorns. Er hat alle Macht Israels in seinem grimmigen Zorn zerbrochen. Er hat seine rechte Hand zurückgezogen, als der Feind kam, und hat in Jakob gewütet wie ein flammendes Feuer, das alles ringsum verzehrt.
Schriftstellen wie diese sind für heutige Leserinnen und Leser kaum auszuhalten. Schnell legt sich der Gedanke nahe, eine solche Vorstellung von Gott sei längst überholt und widerspreche der Botschaft Jesu, der Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung verkündet habe. Doch so einfach lässt sich das ja durchaus berechtigte Unbehagen nicht ausräumen. Die Vorstellung, es existierten im Alten und im Neuen Testament klar unterscheidbare Gottesbilder, hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Und diese Vorstellung kann antijudaistischen Vorurteilen Vorschub leisten, die wiederum den Nährboden für Antisemitismus bilden. Richtig ist vielmehr, dass es eine Kontinuität in der biblischen Überlieferung gibt. Besonders bildhaft wird dies im Gleichnis vom großen Gastmahl. Die Bibelwissenschaftler sind sich einig, dass dieser Stoff in seinem Kern unmittelbar auf die Verkündigung des historischen Jesus zurückgeht, auch wenn sich der genaue Wortlaut nicht sicher rekonstruieren lässt. In der Fassung des Matthäus-Evangeliums erzählt Jesus von einem König, der die Hochzeit seines Sohnes ausrichtet. Er lässt ein großes Festmahl vorbereiten. Als die geladenen Gäste anderes für wichtiger halten und einige sogar seine Boten töten, wird der König zornig. Schließlich schickt er seine Soldaten, um die Mörder zu bestrafen. Stattdessen lädt er andere Menschen zur Hochzeit ein, doch selbst während der Feier flammt sein Zorn erneut auf. Ein Gast wird in die äußerste Finsternis verstoßen, weil er kein angemessenes Festgewand trägt. Die genaue Bedeutung des schwer durchschaubaren Textes bleibt offen. Klar ist jedoch, Jesus kannte die Vorstellung vom Zorn Gottes und er hat sie bewusst in seiner Verkündigung verwendet. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Rede vom Zorn Gottes auch an anderen Stellen des Neuen Testaments auftaucht. Paulus etwa greift sie mehrfach in seinen Briefen auf, wenn er die Relevanz des göttlichen Gerichts betont. Zugleich aber hebt er hervor, dass Gottes Zorn nicht das letzte Wort hat, sondern im Horizont von Vergebung und Heil zu verstehen ist. Und auch in der Offenbarung des Johannes findet sich das Bild vom Zorn des Lammes, das Gericht und Rettung zugleich verheißt. So wird deutlich, Altes und Neues Testament erzählen von der Güte und Liebe, aber ebenso vom Zorn und der Gerechtigkeit Gottes. Die Texte sind vielschichtig und lassen sich nur schwer in ein klares Schema pressen. In dieser Spannung bleiben sie herausfordernd. Der evangelische Theologieprofessor Bernd Jankowski hat sich intensiv mit dem Zorn Gottes beschäftigt. Er fasst zusammen:
So bleibt zum Schluss die doppelte Einsicht, dass die Aussagen über den Zorn Gottes nur zusammen mit der Gerechtigkeit und Liebe Gottes oder genauer als Modus seiner Gerechtigkeit und Liebe zu verstehen sind. Dass die Grenze zwischen Zorn und Gerechtigkeit unter Umständen schmal ist, liegt auf der Hand. Diese Grenze nicht beschwichtigend einzuebnen, sondern bewusst wahrzunehmen, ist der einzige Weg, angemessen von dieser dunklen Seite Gottes zu reden und damit weder der Banalisierung noch der Dämonisierung des Gottesbilds Vorschub zu leisten.
Ein zeitgenössischer Philosoph, an dem man beim Nachdenken über Wut und Zorn nicht vorbeikommt, ist Peter Sloterdijk. Schon vor fast 20 Jahren hat er seinen großen Essay »Zorn und Zeit« veröffentlicht. Er nähert sich den Aussagen der christlichen Überlieferung aus einer ganz anderen Richtung. Für Sloterdijk ist der Zorn Gottes seine peinlichste Eigenschaft. Damit meint er, dass die Vorstellung eines zürnenden Gottes für die Entwicklung der Kultur problematisch sei. Sie diene vor allem als Projektionsfläche für menschliche Emotionen. Indem Religionen den Zorn mit Gott in Verbindung bringen, werde er entzeitlicht und der unmittelbaren Verantwortung entzogen. Menschen vertrösteten sich darauf, dass Gott eines Tages die Welt in gerechter Ordnung richten werde. Aus Sloterdijks Sicht verliere der Zorn damit seine politische und transformative Kraft. Aber muss der Zorn Gottes notwendig nur als Vertröstung verstanden werden? Oder lässt er sich nicht als religiöse Bekräftigung der positiven Energie verstehen, die Sloterdijk mit ihm verbindet? Wenn der Zorn Gottes nicht bloß die Projektion menschlicher Rachsucht ist, sondern Ausdruck einer transzendenten Wirklichkeit, kann er daran erinnern, dass Ungerechtigkeit keinen Bestand haben kann und die Welt nicht in Gleichgültigkeit und Zynismus versinken darf. Wie dem auch sei, ob Wutbürger der Gegenwart, antike Helden, philosophische Denker oder biblische Figuren, Zorn und Wut begleiten die Menschen durch alle Zeiten, Kulturen und Religionen. Nicht zu Unrecht hebt die christliche Tradition die negativen Aspekte von Wut und Zorn hervor. Ein Blick auf aktuelle, internationale wie auch innenpolitische Auseinandersetzungen zeigt, wie Ärger und Zorn Verständigung und sachliche Diskussion blockieren. Emotionale Überhitzung verdrängt Argumente. Polarisierung ersetzt den Dialog. Die Bereitschaft zum Zuhören schwindet. Und das gilt angesichts immer knapper werdender finanzieller und personeller Ressourcen leider nicht selten auch für innerkirchliche Debatten, in allen Konfessionen. Gleichzeitig zeigt ein Blick in die Menschheitsgeschichte, dass Wut und Zorn nicht nur destruktive Kräfte sind. Wenn sie aus Empörung über ungerechte Strukturen, Diskriminierung oder autoritäre Herrschaftssysteme entstehen, können sie als Motor für positive Veränderung wirken und Menschen dazu motivieren, sich politisch, gesellschaftlich oder kirchlich zu engagieren. Für religiöse Menschen ist besonders wertvoll die Erkenntnis, dass menschlicher Zorn sich auch gegen Gott selbst richten darf. Ehrliche Empörung ist kein Bruch der Beziehung zu Gott, sondern Ausdruck tiefen Vertrauens und der Bereitschaft, sich mit seinem Geheimnis auseinanderzusetzen. Und dies gilt vor allem vor dem Hintergrund menschlicher Erfahrungen, die an Gottes Gerechtigkeit und Treue zweifeln lassen. Gewalt und Willkür in der Welt, das Leiden der Unschuldigen und das Schweigen Gottes dazu rufen Zorn und Fragen hervor, die nicht unterdrückt, sondern ernst genommen werden wollen. In dieser Spannung zwischen Ehrfurcht und Empörung, zwischen menschlicher Leidenschaft und göttlichem Geheimnis, zeigt sich Zorn als ambivalente, aber unverzichtbare Kraft. Sie kann den Blick für Ungerechtigkeit schärfen, Empörung in reflektiertes Handeln verwandeln und mahnt zugleich, die eigenen Urteile nicht absolut zu setzen.
Von heiliger Wut und gerechtem Zorn über eine uralte Kraft zwischen Zerstörung und Wandel. Sie hörten eine Sendung von Stefan Lüttich. Es sprachen Sonja Beißwenger und Volker Hanisch. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen: erst verstimmt, dann verstummt. Und was kommt dann? Ein Plädoyer für Stimmbildung und gute Stimmung.
NDR Kultur.